Pakistan, die Katastrophe nach der Katastrophe. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon beklagt, die Welt habe das Ausmaß der Flutkatastrophe in Pakistan zu langsam und zu spät begriffen. Die Folgen des Hochwassers stellt die Welt vor die größte solidarische Herausforderung unserer Zeit. Und wie häufig bei solchen Katastrophen sind es gerade die Kinder, die besonders unter den Folgen zu leiden haben. In Pakistan sind es an die 3,5 Millionen Kinder, die sind dringend auf Hilfe angewiesen. Und ich bin jetzt live verbunden mit der Pressesprecherin UNICEF Deutschland, Helga Kuhn. Guten Morgen, Frau Kuhn.
Guten Morgen.
Woran mangelt es denn den Kindern am meisten in Pakistan? Was brauchen sie jetzt, um zu überleben?
Das Schlimmste, worunter die Kinder am meisten leiden, ist das mangelnde Trinkwasser oder das schmutzige Trinkwasser. Wenn Kinder schmutziges Wasser trinken müssen, dann können sie sehr leicht Durchfall bekommen. Und wir hören von unseren Helfern vor Ort, dass diese Durchfallerkrankungen rapide zunehmen. Und das Schlimme ist, Durchfall ist ja eine Krankheit, die sich einfach behandeln lässt. Aber wenn sie nicht behandelt wird, dann führt sie gerade auch bei kleinen Kindern sehr schnell zum Tod, weil der Körper innerlich austrocknet. Und deshalb verteilt UNICEF halt in ganz großem Umfang so Zuckersalzmischungen, die den Mineralienhaushalt des Körpers wieder ins Lot bringen und dann diese innere Austrocknung verhindern.
Der Vorsitzende von UNICEF Deutschland hat erklärt, die Ausmaße der Katastrophe seien größer als angenommen. Wir müssten alles tun, um die Welle des Todes nach der Flut zu verhindern. Also das heißt, Sie rechnen nochmal mit noch schlimmeren, als die Situation jetzt schon ist?
Ja, ich habe jetzt gerade eben einen neuen Lagebericht bekommen aus Pakistan und da steht ganz klar drin, die Situation im Süden des Landes verschlimmert sich weiter. Es gibt neue Überschwemmungen, ganze Städte müssen evakuiert werden. Deswegen muss UNICEF teilweise die Hilfsmaßnahmen jetzt wieder umstellen. Man versucht ja auch schon vorbeugend tätig zu sein, indem man gegen so schlimme Infektionskrankheiten wie Masern impft und den Kindern Vitamin A gibt zur Stärkung ihrer Abwehrkräfte in diesen notdürftigen Auffanglagern. Und jetzt müssen diese Lager teilweise wieder woanders hin verlegt werden, weil das Wasser immer weiter steigt und das macht die Situation ganz, ganz schwierig.
Also Sie haben jetzt gerade beschrieben, welche Arbeit die Kollegen vor Ort tatsächlich leisten in dieser sich ständig ändernden Situation. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kollegen auch tatsächlich ankommen, wo die Hilfe gebraucht wird? Denn das hören wir ja immer wieder, dass man überhaupt nicht an die Orte herankommt, weil das Wasser Brücken abgebrochen hat, Straßen sind überhaupt nicht mehr zugänglich.
Das ist in vielen Teilen des Landes wirklich ein großes Problem. Also insbesondere im Süden jetzt, wo halt das Wasser immer weiter steigt, wo dann auch neu Dämme brechen, Straßen überflutet sind und man dann zu den Menschen noch nicht hinkommt. Da müssen eben teilweise Hubschrauber eingesetzt werden. Auch im Nordwesten des Landes. Das ist ja eine sehr bergige Region, wo das Ganze begonnen hat, wo die Wassermassen ja anfangs losgingen. Da ist es zum Teil so, dass Menschen in diesen abgelegenen Tälern immer noch abgeschnitten sind von fast jeder Hilfe. Zumindest sind sie sehr schwer nur zu erreichen, teilweise nur per Esel oder eben per Hubschrauber. Und Hubschrauber gibt es zu wenig. Die werden jetzt neu, auch die UN bringt neue Hubschrauber ins Land. Aber das sind natürlich alles ganz, ganz große Schwierigkeiten, die man da zu überwinden hat.
UNICEF steht auch für ganz, ganz zahlreiche Bildungsprojekte in all den Ländern, in denen sie tätig sind. Aber jetzt ist es so, allein in Pakistan wurden an die 6000 Schulen zerstört und schwer beschädigt. Die Schulen dienen momentan, die noch stehen, als Notauffanglager für die Bevölkerung. Also Schulunterricht ist jetzt für eine Zeit lang Nebensache. Es geht jetzt ums Überleben. Aber wenn wir beide jetzt nach vorne blicken, tausende Schulen sind zerstört worden. Was wartet an Aufbauarbeit, wenn die Soforthilfe greift und die Fluten das Land wieder freigegeben haben, Frau Kuhn?
Also das wird ganz, ganz riesig sein. Man kann jetzt das genaue Ausmaß noch gar nicht überblicken. Wir hören von unseren Kollegen auch und der UN-Generalsekretär hat das ja auch nochmal betont. Bislang gibt es einen ersten Hilfsappell für die Soforthilfe. Was dann später für den Wiederaufbau gebraucht werden wird, das kann man jetzt noch gar nicht genau sagen, sondern das muss man in den nächsten Monaten, muss man sich einfach die Situation dann angucken und sehen, was zu tun ist. Aber allein diese Zahl, die Sie schon genannt haben, diese fast 6000 Schulen, die zerstört wurden, die zeigt natürlich, was für ein enormes Ausmaß da auch insbesondere für die UNICEF-Arbeit dann zu erwarten ist. Es ist ja jetzt so, dass die Schulferien erstmal verlängert wurden, sodass landesweit kein Schulunterricht stattfindet und es wäre auch absolut nicht möglich. Aber es ist natürlich für Kinder auch immer sehr wichtig, dass sie sehr schnell wieder in die Schule kommen. Und deswegen bereitet UNICEF jetzt schon den Unterricht in Notschulen vor. Es gibt ja diese Schule in der Kiste, wo Schulmaterial
Stifte,
drin ist.
Stifte, Papier, dieses...
Genau, und da kann man dann auch in den Auffanglagern improvisierten Unterricht machen. Das ist einfach wichtig, damit die Kinder wieder einen geregelten Tagesablauf bekommen und nicht nur immer an dieses furchtbare Unglück denken, sondern sich wieder mit etwas anderem beschäftigen können. Das wird ein nächster Schritt sein. Aber zunächst im Moment geht es wirklich darum, Leben zu retten.
Mhm. Frau Kuhn, Sie können mir das doch sicherlich erklären. Sie haben mit UNICEF so viel Erfahrung, was Spenden angeht, in ganz unterschiedlichen Katastrophen dieser Welt. Warum diskutieren wir jetzt bei Pakistan die Situation der Spendenbereitschaft der Europäer und eben auch der Deutschen? Warum scheinen da viele mit angezogener Handbremse und verschlossenem Portemonnaie zu sein? Das wollen wir heute auch ändern mit der Sendung. Woran liegt das?
Ja, das hat wahrscheinlich mehrere Ursachen. Zunächst muss man mal sagen, die Bundesbürger haben wirklich in den letzten Tagen sehr viel gespendet. UNICEF hat jetzt schon 1,6 Millionen Euro an Spenden bekommen. Das ist ja nicht wenig Geld. Das ist bloß so, dass das Ausmaß dieser Katastrophe so groß ist und immer noch größer wird, dass wir auf jeden Fall noch sehr viel mehr brauchen. Also wir danken einerseits den Bundesbürgern, dass sie so großzügig sind, aber wir müssen unseren Spendenappell erneuern. Und es hat sicherlich auch, wenn man jetzt vergleicht, diese 1,6 Millionen Euro, die wir schon haben, die wir auch sofort zur Verfügung gestellt haben, mit dem, was nach so einer Katastrophe wie in Haiti an Spenden gekommen ist, dann muss man schon sagen, es ist weniger. Aber es war auch eine andere Katastrophe. In Haiti war halt das Bild dieses Erdbebens sehr viel eindringlicher. Und jetzt ist das so ein, so hat Ban Ki-moon das ja auch gesagt, der UN-Generalsekretär, so ein schleichender Tsunami.
Und also uns wird allen jetzt erst bewusst, wie brennend und wie akut die Situation tatsächlich ist.
Genau. Mhm. Natürlich können auch Vorurteile gegen das Land eine Rolle spielen. Klar gibt es in Pakistan ein großes Problem mit Korruption, aber die Hilfsorganisation UNICEF gibt der Regierung kein Geld, sondern wir kaufen Hilfsgüter, wir kaufen Zusatznahrung für Kinder, Wasseraufbereitungstabletten und verwenden sie direkt selbst im Land in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Also da hat kein Politiker die Möglichkeit, sich etwas in die Tasche zu stecken. Und man muss einfach sehen, die Kinder in dem Land, die können nichts dafür, dass sie eine schlechte Regierung haben. Sie sind in großer Not und sie brauchen unsere Unterstützung.
Klare Worte von Helga Kuhn, Pressesprecherin UNICEF Deutschland. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Danke. Die Flutkatastrophe in Pakistan ist das Thema unserer ersten Stunde heute an diesem Sonntag. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Suad McKennett, einer Kollegin und Journalistin vor Ort, die momentan in Islamabad ist, aber auch vor einigen Tagen das Swat-Tal bereist hat. Frau McKennett, wir alle kennen die Bilder aus dem Fernsehen. Trotzdem ist es für uns sicherlich schwer, sich die Lage vor Ort tatsächlich vorzustellen. Was bedeutet es jetzt, in Pakistan zu sein?
Es gibt große Teile Pakistans, die momentan in einem Ausnahmezustand sind. Und im Swat gibt es Hunderttausende von Menschen, die von dem Rest Pakistans momentan abgeschnitten sind, weil Brücken und Straßen, die vorher dorthin geführt haben, von der Flut einfach weggeschwemmt worden sind. Und Leute erzählen uns, beziehungsweise ich weiß es auch selbst, weil ich vor 5 Wochen im Swat-Tal Freunde besucht habe. Ich habe dort in einem Hotel übernachtet und habe Swat-Tal gesehen und die ganzen Hotels, die dort standen, das steht dort alles nicht mehr. Ist das Wasser hat alles weggerissen. Für die Menschen in Swat-Tal ist das eine große Tragödie, weil gerade das Hotelbusiness, also Swat-Tal ist ein wunderschönes Gebiet, die Berge und sind wunderbare Wanderwege und die Leute haben immer vom Tourismus gelebt in den letzten Jahrzehnten, bis dann eben die Geschichte war, dass die Taliban dort hinkamen und dann gab es die Offensive, also da haben die Leute erstmal 2 Jahre Einbußen gehabt in ihrem Lebensunterhalt, weil die meisten Leute vom Hotelgeschäft und Tourismus leben in diesen Gebieten. Und nun ging es langsam wieder aufwärts und dann kam die Flut und es ist weg. Und
also eine absolute Katastrophe. Die Flüsse sind eben auch, was Sie gerade gesagt haben, Swat-Tal über die Ufer getreten. Was erleben Sie denn? Und Sie sprechen ja auch mit den Menschen in Pakistan. Sie beherrschen auch die Sprache. Wie versuchen denn Hilfskräfte überhaupt in die Gebiete, die Sie gerade beschrieben haben, zu gelangen, um eben Hilfe und Hilfsgüter an Ort und Stelle in irgendeiner Form zu bringen? Wie versuchen das die Menschen?
Das Problem ist, dass es sehr oft jetzt auch dort noch regnet und bewölkt ist. Deswegen können Helikopter dort nicht hinfliegen mit dem Nachschub. Das andere Problem ist dann auch, was wir gehört haben, dass selbst das, was die Helikopter an Nachschub geliefert haben, bisher nicht wirklich verteilt werden kann, weil es keine Verteilungsstruktur momentan gibt in diesen Gebieten. Wir waren also an dem Endpunkt, den sie noch erreichen konnten mit dem Auto im Swat-Tal und haben Männer gesehen, die 2 Tage lang von den Gebieten, die abgegrenzt sind, zu Fuß dorthin gekommen sind, an dem Ort, an dem wir waren, um einen Sack Mehl, einen Sack Reis zurück nach Hause zu tragen. Tagelang gelaufen für den Sack Reis oder für das Mehl. Viele dieser Menschen, also dieser Männer, sind ohnehin schon ausgemergelt, weil sie seit Tagen nichts zu essen hatten und tragen dann diese 50 Kilogramm schweren Säcke, die verteilt werden. Und der Weg ist auch sehr steil. Also es ist nicht ungefährlich. Und wir haben von Fällen gehört, wo Männer abgerutscht sind und dann ins Wasser gefallen sind, also ertrunken sind. Es ist
also enorm schwierige, für uns kaum vorstellbare Situation. Und das bei ganz, ganz hohen Temperaturen. Rund 20 Millionen Menschen sind ja in irgendeiner Weise von der Flutkatastrophe in Pakistan betroffen. Mindestens 6 Millionen sind obdachlos. Nun sehen wir immer wieder in den Berichten, in denen die Menschen wütend sind, weil die Hilfe eben nicht kommt. Unter anderem, weil die Bedingungen so schwierig sind oder aber eben auch, weil sie so spät einsetzt. Ist denn in Ihren Augen die pakistanische Regierung überfordert oder gegen wen richtet sich denn die Wut der Menschen vor allem?
Vor allem gegen die Regierung. Aber das liegt daran, dass die Menschen der Regierung nicht mehr trauen. Es gibt ein Vertrauensdefizit, das hängt aber auch damit zusammen, dass man schlechte Erfahrungen gesammelt hat mit der Regierung. Als es das Erdbeben gab, da sind Millionen von Dollar verschwunden, irgendwo in irgendwelchen Taschen. Und wir treffen Menschen hier, die uns sagen, bitte gebt die Botschaft weiter, wir brauchen Hilfe, aber bitte nicht an die Regierung. Es gibt Möglichkeiten, direkt an Projekte zu spenden. Es gibt NGOs hier, es gibt die Armee macht wirklich sehr viel und das Vertrauen der Menschen in die Armee ist gestiegen durch diese Flutkatastrophe, weil die Armee vor Ort war und angefangen hat, Leute zu retten. Und das ist auch das, was die Menschen uns sagen. Und wir haben selbst Pakistanis getroffen, die auf eigene Faust Geld gesammelt haben in ihrer Umgebung und bei Freunden im Ausland und die dann auf eigene Kosten in das Swat-Tal oder auch nach Dera Ismail Khan gefahren sind, um dort vor Ort dann Hilfsgüter zu verteilen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Suad McKenneth über die Situation in Pakistan, Journalistin dort vor Ort. Herzlichen Dank und Ihnen auch viel Kraft für Ihre Arbeit in den nächsten Tagen. Dankeschön.
Danke.
Dr. Tankred Stöbe arbeitet normalerweise als Notarzt in Berlin. Das ist ja per se auch schon mal keine leichte und keine einfache Tätigkeit. Aber Dr. Stöbe ist eben auch Präsident von Ärzte ohne Grenzen Deutschland und zurzeit bei seinem 11. Einsatz für Ärzte ohne Grenzen in Pakistan. Herr Dr. Stöbe, guten Morgen. Wo befinden Sie sich denn ganz konkret und wie ist Ihre Arbeitssituation dort vor Ort?
Ja, wir sind hier in dem Ort Kot Adu, das ist eine Stadt mit einem Einzugsgebiet von etwa 1 Million Menschen und unterstützen hier das Krankenhaus. In diesem Krankenhaus sehen wir fast über 80% Patienten, die mit Durchfallerkrankungen kommen, Verdachtsfälle von Cholera. Und wir sind doch ein bisschen besorgt, weil die Zahlen auch immer noch ansteigen. Vor allem kleine Kinder und ältere Menschen, die zum Teil vollkommen erschöpft und ohne Kapazität noch sich auf zwei Beinen zu halten, zu uns kommen, dann intravenöser Flüssigkeitsgabe wieder rehydriert werden müssen. Und das macht uns im Moment hier medizinisch am meisten Sorgen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie all die Hilfsmittel haben, all die jetzt medizinische Equipment auch, was Sie benötigen, um Hilfe leisten zu können? Oder mangelt es auch Ihnen an medizinischen Geräten?
Also wir haben im Moment noch genug, aber wir sehen, weil die Aktivitäten und die Nöte größer werden, müssen wir aufstocken, wir müssen weitere Mitarbeiter rekrutieren, wir müssen Medikamente weiter hierher bringen. Also die Aktivitäten nehmen immer noch weiter zu und es ist schon eine sehr angespannte Situation. Die Mitarbeiter sind vollkommen überarbeitet. Insofern ist es so, dass man sagen kann, die Situation ist noch überhaupt nicht entspannt und sie entspannt sich auch absehbar noch nicht.
Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Wie sind Ihre Arbeitsbedingungen? Haben Sie Strom zur Verfügung? Also etwas. Können Sie das ein bisschen für uns beschreiben?
Also dieses Krankenhaus, was wir unterstützen, da mussten wir erstmal, weil es natürlich auch von der Flut betroffen war, über einen Meter stand das Wasser im Krankenhaus. Das mussten wir grundsätzlich erstmal von dem Schutt befreien, den Schlamm aus diesen Gebäuden rausholen. Das Wasser schließt eben auch nicht ab. Das ist ein Phänomen, was auch schwer verständlich ist, aber die Wassermassen sind überall noch da. Die Menschen stehen in den Trümmern von dem, was noch übrig bleibt. Wir rechnen damit, dass die akute Notsituation sicher noch 1-2 Monate anhalten wird, können aber natürlich immer nur wochenweise bzw. fast tageweise entscheiden, was wir machen, je nach Bedarf.
Können Sie denn im Rahmen der Möglichkeiten, Sie haben es ja gerade beschrieben, so einigermaßen arbeiten oder gibt es zum Beispiel auch in irgendeiner Form bürokratische Probleme für Sie?
Wir erfahren viel Unterstützung durch jetzt auch das Krankenhaus, auch die pakistanische Regierung macht es uns nicht schwer. Also wir kriegen da Unterstützung, aber wir versuchen vom Krankenhaus mehr Personal auch zu bekommen und das sieht man eben, die haben gar keine Kapazitäten. Also das heißt, alles, was wir machen, müssen wir aus eigener Kraft machen. Das heißt, ich habe in den letzten Tagen 20 Bewerbungsgespräche geführt, um eben Mitarbeiter einzustellen, ein Krankenhaus fast neu zu erstellen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. weil erst dann natürlich die Behandlung beginnen kann. Und wir sehen, dass uns eben ja jetzt so ein bisschen die Türen eingerannt werden und wir ein bisschen Sorge haben, dass wir diese Fülle an Patienten gar nicht richtig versorgen können.
Also ein ganz vollgepackter Arbeitstag, dazu noch das Leid der Menschen, mit dem Sie konfrontiert werden. Woher nehmen Sie die Kraft für diesen Einsatz?
Ja, das ist natürlich im Anblick dieser Not ist es so, dass man natürlich Kräfte mobilisiert, die man vielleicht in einem normalen Routinejob nicht so leicht mobilisieren kann. Also hier wissen wir alle, wenn wir jetzt hier nicht gute Arbeit leisten, dann sterben hier Menschen. Also wir sind hier alle an den Belastungsgrenzen, aber wir sehen eben die Not so unmittelbar vor uns und das motiviert auch.
Wie wird die Situation aussehen, wenn das Wasser abfließt? Wird es dann tatsächlich besser oder werden Sie da mit neuen medizinischen Problemen konfrontiert?
Wir wissen aus anderen Flutkatastrophen, dass die medizinischen Nöte oft anwachsen, wenn das Wasser abfließt. Das heißt, was wir jetzt schon so massiv sehen, die Durchfallerkrankungen. Dazu kommen dann oft noch ansteigende Malariazahlen, weil natürlich die Brutstätten für die Malariamücken sich enorm verbessert haben, muss man so sagen. Auch Unterernährung ist eine Sache, die eher mittelfristig dann aufkommt. Wir sehen jetzt aber schon kleine Kinder, die völlig unterernährt sind. Also die medizinische Not wird sicher Wochen bis Monate anhalten, auch wenn das Wasser wieder weg ist und wenn die ganze Aufmerksamkeit auch abnimmt.
Ärzte ohne Grenzen finanziert sich von Spenden. Was brauchen Sie momentan am nötigsten?
Ja, das ist für uns natürlich wichtig in einem politisch so schwierigen Land wie Pakistan, dass wir unsere Aktivitäten 100% durch Privatspenden finanzieren. Das wäre schwierig, wenn wir hier Regierungsgelder nehmen würden von irgendeiner amerikanischen oder auch deutschen Regierung, weil das hier politisch nicht ginge. Wir sind natürlich froh über jede Unterstützung. Wir sind natürlich als Nothilfeorganisation, haben wir immer Budgets genau für solche Einsätze hier. Die schöpfen wir im Moment aus, aber freuen uns natürlich über jede weitere Unterstützung.
Wie lange werden Sie noch vor Ort sein, Dr. Stöbe?
Ich selbst bin noch 3 Wochen jetzt hier, dann muss ich zurück ins Krankenhaus. Mehr Zeit konnte ich mir nicht rausschneiden, aber das Team hier und das Projekt wird sicher 2-3 Monate gehen.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Tankred Stöbe, Arzt und Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Deutschland, momentan in Pakistan im Einsatz, und Ihnen einen erfolgreichen Tag.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke. Pakistan, die Katastrophe nach der Katastrophe, das ist unser Thema heute bis 11 Uhr und wir versuchen von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Situation etwas zu beleuchten, und ich bin jetzt im Gespräch mit Gunter Mullack. Gunter Mullack war Botschafter in Pakistan und ist jetzt Direktor des Orient-Instituts in Berlin. Guten Morgen, Herr Mullack.
Guten Morgen.
Der deutsche Bundespräsident und viele Hilfsorganisationen rufen ja zu Spenden auf und diese treffen nur schleppend ein. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Es liegt am großen Misstrauen der Menschen, ob diese Spenden dann wirklich auch ankommen in Pakistan. Pakistan hat eben einen denkbar schlechten Ruf. Man denkt gleich an Taliban, an Radikale und an eine korrupte Regierung. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen einfach müde sind, weiter Spenden zu geben nach den vielen Katastrophen. Wir denken jetzt nur an Haiti und anderen.
Aber 2005, vielleicht ist ja ein bisschen was dran an diesen Vermutungen, wurde Pakistan ja schon mal, in diesem Fall von einem schweren Erdbeben betroffen. Damals sollen auch 300 Millionen Dollar an Spendengelder einfach versickert sein. Also glauben Sie, dass es daran liegen kann?
Ja, ich meine, man muss natürlich jetzt sehen, im Augenblick benötigen wir die Soforthilfe, um den Menschen, die durch die Fluten ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, überhaupt das Überleben zu sichern, sie ärztlich zu versorgen, ihnen Unterkunft, eine vorübergehende Unterkunft zu bieten. Also diese Soforthilfe, glaube ich, da besteht die Gefahr der Veruntreuung nicht in dem Maße. Es geht natürlich dann nachher um die Wiederaufbauhilfe, wenn Hunderte von Millionen oder Milliarden fließen. Da kann man das nicht ausschließen, dass dann ein Teil des Geldes leider abgezweigt wird.
Aber woran liegt das? Also kann man auch heute, 2010, nicht garantieren, dass die Korruption in Pakistan ganz zurückgedrängt wurde?
Nein, die ist endemisch in dem Land, wie aber auch in vielen anderen Ländern der Dritten Welt. Die Beamten, die Staatsdiener werden schlecht bezahlt und jeder sucht sich dann ein Zubrot. Es gibt ja schon Behörden, die das bekämpfen. Es gibt Gesetze dagegen. Aber das wird man nicht ganz beseitigen können.
Aber trotzdem wollen wir ja auch heute, auch in dieser Sendung, zum Spenden aufrufen. Aber trotzdem muss man ja auch Gefahren ansprechen. Wenn Sie jetzt auf der einen Seite Korruption in Pakistan benennen, befürchten aber vielleicht auch viele Deutsche, dass die Spendengelder statt bei den Hilfsbedürftigen eher bei den terroristischen Taliban landen. Was sagen Sie denn dazu? Wie schätzen Sie das ein, Herr Mullack?
Also die Gefahr sehe ich auf keinen Fall. Die Regierung hat sogar verkündet, sie werde das überwachen und werde systematisch alle extremistischen Organisationen sozusagen aus dem Flutgebiet verbannen und verhindern, dass die da überhaupt Hilfe leisten. Denn in diesem Kampf um die Köpfe und Herzen der Menschen ist es natürlich wichtig, dass der Staat, die Armee, die westlichen Helfer und so weiter in unserem Sinne jetzt den Vorrang haben und nicht diese extremistischen Organisationen, die natürlich da sind und die das auch ausnutzen, um Stimmung für sich zu machen unter der Bevölkerung. Diese Gefahr ist aber erkannt und die Regierung hat jedenfalls gesagt, der Innenminister, man werde dagegen vorgehen.
Also der Widerspruch der Regierung in allen Ehren, aber trotzdem gibt es ja auch Stimmen der pakistanischen Taliban, die haben die Menschen dort nämlich dazu aufgefordert, zum Beispiel keine Hilfen aus dem Ausland anzunehmen. Wollen sich die Taliban jetzt als Retter in der Not präsentieren?
Ja, es sind nicht nur die Taliban im engeren Sinne, sondern es sind diese Vielfalt von extremistischen islamischen Organisationen, die damals ja auch mit Staatshilfe geschaffen wurden, und zwar für den Kampf um die Befreiung Kaschmirs. Und die sind überall da, die sind im Punjab, auch in dem Katastrophengebiet vorhanden. Und natürlich helfen die auch. Die sind auch wirklich da als Helfer, haben freiwillige Ärzte und andere. Und ich habe das ja selbst beim Erdbeben gesehen, ich habe deren Lager dort auch besucht. Die machen eine gute Arbeit, das kann man gar nicht anders sagen. Nur sie verbinden das vielleicht ideologisch damit, dass sie die Menschen überzeugen wollen, wir sind sozusagen die besseren Organisationen. Nicht der Staat, der versagt, sondern wir, die islamistischen Organisationen, wir sind für euch die Lösung. Und das will man natürlich verhindern, dass dieses Bild sich in den Köpfen der Menschen einprägt.
Nun ist es ja sicherlich Fakt, die Naturkatastrophe destabilisiert Pakistan vielleicht noch mehr. Wie kann man das verhindern, dass die Taliban in dieser Situation die politische Macht übernehmen und damit letztendlich, muss man ja auch sagen, Pakistan ist eine Atommacht, eben auch die Macht über Atomwaffen dann möglicherweise hätte?
Also da können wir uns zurücklehnen. Auch aus meiner Erfahrung als Botschafter kann ich sagen, die Atomwaffen sind sehr gut abgesichert. Die Armee ist ja auch säkular ausgerichtet. Die Armee ist die stärkste und bestorganisierteste Macht in diesem Lande. Und die setzt sich ja auch ein. Die macht eine gute Arbeit jetzt auch wieder bei dieser Katastrophe, wie auch schon beim Erdbeben. Und die werden immer, glaube ich, einen Riegel davor schieben, dass irgendwie die Islamisten die Macht übernehmen. Die Islamisten sind ja auch nicht die Mehrheit. In Pakistan sind vielleicht 2-3% sehr extrem und vielleicht 10-12% wählen islamistische Parteien. Aber das ist eben eine Minderheit. Das wird es auch bleiben. In gewissen Gebieten, in den Grenzgebieten zu Afghanistan, bei den Pashtunen, da sind diese Stimmen natürlich stärker vertreten. Aber wenn wir ganz Pakistan nehmen und die Flut, die erstreckt sich jetzt ja auch nach Punjab und in den Sindh, dann sind sie dort eben nicht die Mehrheit. Das müssen wir immer wieder im Auge behalten. Also diese Gefahr sehe ich nicht. Und da können wir, glaube ich, auch die Zuhörer wirklich beruhigen. Also auch die Spendengelder werden nicht jetzt in diese falschen Kassen fließen oder in die Hände der Taliban gelingen. Das sehe ich wirklich nicht.
Das hat ja auch der pakistanische Innenminister Rehman Malik noch mal ganz klar bekräftigt. Ja. Was kommt denn jetzt, Herr Mulak, auf die Bevölkerung zu, wenn die Fluten das Land wieder freigeben? Ist die Infrastruktur dann ja in weiten Teilen sowieso erstmal zerstört?
Ja, das sieht man jetzt schon im Norden des Landes, also in den gebirgigen Gegenden, nördlich von Peshawar und so, wo die Flut zurückgegangen ist. Schlammlawinen haben alles zerstört, Geröll und Steine. Und das Tragische ist, alles das, was damals nach dem Erdbeben wieder aufgebaut wurde, die Brücken, die Straßen,
ist alles wieder weg.
Alles wieder weg. Die Menschen haben aus Angst vor Erdbeben, haben sie sich jetzt ihre neuen Häuser in der Nähe des Flusses gebaut und nicht mehr an den Berg abhängen wie vorher. Jetzt sind diese ganzen Häuser auch wieder zerstört. Es ist auch eine menschliche, wirklich eine große Krise und auch eine Dramatik da drin. Und ich glaube, es geht dann darum, den Menschen wieder zu helfen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Das wird das Nächste sein, sowie die ganze Infrastruktur wieder aufzubauen, Elektrizitätsversorgung und, und.
Also das heißt umso mehr, dass wir hier in den westlichen Ländern spenden und die Bevölkerung dann dort vor Ort unterstützen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Günther Mulak, an diesem Sonntagmorgen für das Gespräch.
Bitteschön.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.